Ganz, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben gerade ein schönes Lied gesungen. Lasst uns einfach nochmal vor der Predigt und dann auch vor der Taufe aufstehen, zusammen beten und diese Zeit auch Gott anbefehlen. Das wollen wir gerne tun. Herr Jesus Christus, du bist der lebendige Gott. Du bist jetzt hier in unserer Mitte. Wir sehen dich nicht, wir können dich mit unseren fünf Sinnen nicht erfassen, riechen, schmecken, sonst was. Aber du bist da, denn du hast es so versprochen. Und wir beten darum, dass diese Zeit eine Zeit des Segens für uns wird. Eine Zeit, die mehr dich darstellt und zeigt, wie du tatsächlich in deinem Wesen bist. Eine Zeit, die uns gut tut und insgesamt klar macht von diesem, etwas mehr klar macht von dem, was du als Sieg errungen hast für alle Menschen. Wir bitten dich, dass du jetzt mit den Kindern bist, in ihrer Zeit dort im Kindergottesdienst. Wir bitten, dass du uns hier begegnest und das, was wir betrachten oder worüber wir nachdenken, dass es ein Licht in unserem Herzen aufgehen lässt, denn wir möchten mehr erkennen. Danke für die Weise, wie du bist, der Gott, der du bist, der du uns ganz nahe gekommen bist und dem Unsichtbaren ein Gesicht gegeben hast. Und so segne du und rede du jetzt. Amen. Heute feiern wir ein Fest. Und ich finde das also ganz cool. Wir mussten sogar da hinten den Rollladen runterlassen, weil die Sonne hat also das irgendwie mitgekriegt und so. Und da ist sogar richtiger Sonnenschein, ein herrlicher Tag und so. Heute feiern wir Taufe. Und es sind Verwandte, Freunde, Gäste, die Gemeinde da. Ich finde es einfach richtig cool. Und für manche ist es das allererste Mal, dass sie überhaupt hier in der Freikirche überhaupt sind und so. Auch für Sie herzlich willkommen. Schön. Wenn Sie das erste Mal da sind, dann kann es passieren natürlich, da ist ganz, ganz vieles fremd und neu und so. Und da fragen Sie sich vielleicht nach, also jetzt möchte ich es aber mal wissen, was geht denn da ab bei so einer Taufe? Was passiert denn da und so? Ein bisschen neugierig bin ich ja schon. Okay, ich war schon mal bei einer Taufe, aber da wurden die Täuflinge also von ihren Eltern reingetragen und so hier vorne. Die Maxi, die konnte also mit ihren eigenen Füßen reingehen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich sie überhaupt reintragen könnte. Ich bin ja auch nicht der Vater, ja. Das ist aber schön. Gut, ich habe schon Taufen miterlebt, denken Sie vielleicht und so. Aber das Mädel da vorne, die so richtig nett ausschaut in ihrem weißen Kleid, wie ist das da? Und dann da vorne sehe ich das richtig, ist da so eine Art von Minischwimmbecken oder sowas. Das ist alles überhaupt kein Problem. Nur zur Info, das Mädel da vorne mit den weißen Kleidern, das ist die Maxi. Nachher werden wir noch ein bisschen mehr von ihr hören und mitbekommen. Ich kann es gut verstehen, wenn wir solche Gedanken haben. Da ist so viel Neues, so viel Unbekanntes und ganz besonders eben für die, die noch nie eine Taufe erlebt haben. Ganz egal, wie groß oder klein oder alt oder jung der Täufling war. Ich möchte Sie ermutigen. Setzen Sie sich einfach ganz entspannt hin. Machen Sie es gemütlich, hören Sie zu, schauen Sie zu. Ich kann Ihnen versprechen, es wird nicht gefährlich. Also für Sie und auch die Maxi, die wird es wahrscheinlich überleben, vermutlich zumindest. Ich werde gleich erklären, um was es eigentlich geht heute Morgen. Ich habe mir Folgendes vorgenommen. Erstens einmal, wir werden gemeinsam nachdenken, was geht da eigentlich ab? Warum lässt die Maxi sich heute taufen? Und zweitens, wir werden dazu in die Bibel reinschauen und nachforschen, was sagt Gott eigentlich zu dem allen hier? Was ist überhaupt Taufe? Was passiert? Was ist der Inhalt der Taufe? Was bewirkt sie? Ist Taufe wichtig? Und so in dieser Art, okay? Und dann natürlich werden wir auch Maxi zu Wort kommen lassen, was Gott ihr bedeutet, warum sie sich taufen lässt, warum sie mit Gott lebt. Und dann taufen wir. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Das machen wir und wir kriegen das hin, dass wir auch pünktlich zum Mittagessen fertig sind. Also lehnen Sie sich zurück, machen Sie sich bequem und hören gut zu. Los geht's. Was ist eigentlich Taufe? Und erstens mal, Taufe ist etwas Öffentliches. Taufe ist was Öffentliches. Taufe ist eine offizielle Handlung, eine öffentliche Handlung mit einem offiziellen Charakter. Und zwar ist Taufe eine öffentliche Antwort. Darum geht's. In Kapitel 3 des ersten Petrusbriefes, da beschreibt es der Apostel Petrus so in Vers 21, dass die Taufe ist nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches, steht da, sondern die Antwort eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Jetzt kann es natürlich sein, dass jemand eben diesen Vers mit aufgeschlagen hat, weil er eine Bibel dabei hat und so, und sagt, aber Augenblick einmal, bei mir, da steht ja gar nicht, dass es also eine Antwort ist, sondern es steht, es ist eine Anfrage, es ist eine Bitte. Und also eine Frage und eine Bitte und eine Antwort, das sind nur zwei verschiedene Dinge. Wer gerade mitgelesen hat und findet in seiner Bibel, dass es da Bitte steht und nicht Antwort, der hat natürlich recht. Und der Grund, warum manche Bibeln das einmal so und das andere mal so übersetzen, das ist, liegt einfach darin, dass Petrus hier ein Wort gebraucht, das ist nicht ganz leicht zu übersetzen. Er hat es aus der römischen Rechtsprechung rausgenommen und so, und es handelt sich um ein Wort, das eigentlich beides beinhaltet. Einmal eine offizielle Frage, die auf der anderen Seite eine offizielle Antwort erfordert. Es ist also beides wahr. Also eine Frage mit der dazugehörigen Antwort, beides zusammen bilden ein Ganzes. Jetzt denkst du vielleicht, also jetzt wusste ich es doch, jetzt komme ich dahin und schon, und so, mit Gott ist immer alles so kompliziert und so. Eine Frage, das wäre eine simple Sache und so, und jetzt soll es beides sein und so, was soll denn das Ganze? Da vergeht einem schon fast die Lust, wieder zuzuhören. Bitte nicht gleich aufgeben. Im Grunde genommen ist es nicht so kompliziert. Solche öffentlichen, offiziellen Handlungen, wo eine offizielle Frage gestellt wird und dann eine offizielle Antwort darauf gegeben wird. Solche öffentlichen Handlungen kennen wir alle. Und in der Regel, wenn wir sowas erleben, sind wir mit voller Freude dabei. Zum Beispiel ist eine Hochzeit so eine Sache. Öffentlich und offiziell. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, vor über 35 Jahren, da besiegelten meine Frau und ich sozusagen diesen Bund der Ehe. Und ich kann euch sagen, das war total offiziell. Bei uns kam der Standesbeamte in Irland in die Kirche dort und so, und öffentlich vor Zeugen und so wurde ich gefragt, also Bernd, willst du gerne Mary Elizabeth zu deiner Frau nehmen, sie lieben und ehren, zu ihr zu stehen und in guten und schlechten Zeiten Gesundheit und Krankheit, bis der Tod euch scheidet oder der Jesus wiederkommt und so. Könnt ihr euch vorstellen, wenn ich damals geantwortet hätte, Momentchen mal, ja? Ich will sie heiraten, na klar. Aber also hör mal, was sollen diese ganze Sache in guten oder schlechten Zeiten und sowas und Gesundheit und Krankheit und sowas? Sie, die ist nie pünktlich. Ständig verliert sie ihr Portemonnaie und sowas, ja? Wie soll ich die einfach so nehmen? Und da brauche ich erstmal Bedenkzeit. Und außerdem, also, was geht's überhaupt jemand an? Ja, das ist Privatsache, wo bleibt hier der Datenschutz? Was meint ihr, wenn ich sowas getan hätte? Was hätten die Leute in der Kirche gedacht, wenn ich so reagiert hätte? Und erst meine Frau. Ich meine, ich kann euch sagen, was die gemacht hätte. Die hätte wahrscheinlich sowas Ähnliches getan wie du mich auch und wäre verschwunden. Ich habe damals Ja gesagt, ganz offiziell und ganz öffentlich. Und es war eine tolle Sache. Und zwar aus ganzem Herzen, mit ganzer Überzeugung, stolz geschwellte Brust und alles. Es war ein bisschen naiv, okay, aber ich hatte keine Ahnung, was da zum Gesamtpaket dazugehört. So. Ich habe es getan mit einem großen Lotto-Gewinner-Lächeln. Ich würde es wieder tun. Warum habe ich damals ohne Zögern ganz offiziell und öffentlich Ja gesagt? Ich kann es euch verraten, weil diese Entscheidung dazu in meinem Herzen längst schon vorher festlag. Das habe ich vorher festgemacht. Ähnlich ist es hier bei der Taufe. Da drückt jemand ganz, ganz sichtbar mit dem Akt der Taufe das aus, was unsichtbar vorher in der Vergangenheit schon längst Wirklichkeit geworden ist. Darum geht es eigentlich. Die Maxi, die hat schon über ein Jahr lang über diese Frage nachgedacht. Alles geklärt. Und was sie heute tut, heute gibt sie sozusagen in dem Akt der Taufe eine offizielle Antwort. Das war wie damals vor dem römischen Gericht. Zuerst wurde die Faktenlage geklärt und so. Und dann kommt diese offizielle Frage, auf die mit einer offiziellen Antwort reagiert wird. Die offizielle Frage, so wie Petrus es hier beschreibt, ist eine Frage, die Gott stellt. Da kommt Gott und fragt letzten Endes, wie ist das denn, mein Freund? Erkennst du Jesus Christus, meinen Sohn, als deinen persönlichen und einzigen Retter und Herrn? Das ist Gott, der fragt. Und wenn der Gefragte, also heute die Maxi, positiv damit übereinstimmt, dann ist die Antwort eben nicht nur eine verbale Antwort, ja, sondern der Akt der Taufe selber. Es ist, wenn du so willst, eine Art von zeremonieller Antwort. Die Taufe selbst, so sagt Petrus, ist eine Antwort gerichtet an Gott wegen einem gereinigten Gewissen. Und wie? Durch die Auferstehung Jesu Christi, der seit der Himmelfahrt zur Rechten Gottes sitzt. Seht ihr, was das heißt? Da kommt also letzten Endes der Teufel mit einem bereits gereinigten Gewissen und bekennt, ja, ich habe ein gereinigtes Gewissen, das auch vor Gottes Gericht letzten Endes bestehen kann. Doch das liegt nicht daran, dass ich irgendwie so ein nettes Kerlchen wäre. Ich meine, Maxi ist ein nettes Kerlchen, ja. Also, aber das reicht auch bei ihr nicht. Nein, es liegt nicht daran, dass ich so ein nettes Kerlchen wäre, sondern mein gereinigtes Gewissen, das hat eine Grundlage, die alleine in der Auferstehung Jesu Christi liegt. Wie denn das? Naja, in all dem, wo ich schuldig wurde und auch werde, dafür hat Jesus mit seinem eigenen Leben bezahlt. Und es hat wirklich gereicht. Und dass es wirklich gereicht hat und nicht noch ein halbes Prozent fehlt und so, das erkenne ich daran, dass nach seiner Bezahlung er wieder auferstanden ist. Ja, ich habe eine richtig gute Grundlage für mein gutes, gereinigtes Gewissen. Und diese Grundlage ist eben nicht meine Nettigkeit und Freundlichkeit und sowas oder mein anständiges Leben. Nein, das liegt einzig und allein daran, was der Sohn Gottes, Jesus Christus, für mich getan hat. Und ich kann nun hingehen und sagen, heute mache ich es offiziell, ich bin Gottes Kind. Nicht mehr länger ich lebe. Nicht mehr länger, ich bin die Nummer eins in meinem Leben, sondern Gott. Er sitzt fortan auf dem Thron meines Lebens und so. Er hat alle Entscheidungsfäden in der Hand. Ich folge ihm, ich gehöre ihm, ich bin sein Kind. Ich möchte gerne mein Leben jetzt in der Kraft dieses neuen Lebens, dieser neuen Natur, die Gott mir geschenkt hat, leben. Hey, wenn das nicht ein Grund zum Feiern ist, oder? Nun lasst uns mal schauen, was ist der Inhalt von so einer Taufe? Was sagt die Bibel? Ich lese dazu eine Stelle, ein paar Verse aus dem Römerbrief, Kapitel 6. Wenn ihr die Bibel bei habt, lest ruhig mit, Römer Kapitel 6, die ersten 9 Verse. Welchen Schluss ziehen wir nun daraus? Sollen wir weiter sündigen, damit die Gnade sich in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie könnten wir da noch länger in der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir es auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies: Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist von dem Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Und da wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen ja, dass Christus, der nachdem er von den Toten auferstanden ist, nicht mehr sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Soweit mal. Wisst ihr, früher oder später entdeckt jeder Mensch in seinem Leben, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann muss ich zugeben, da gibt's ein Problem in meinem Leben. Da gibt's eine Menge Dinge, von denen bin ich überzeugt, das wäre richtig gut. Die sind richtig gute Dinge, die will ich eigentlich tun. Aber irgendwie klappt's nicht. Ich streng mich an, in aller Ehrlichkeit. Ich gebe mir Mühe und ich krieg's trotzdem nicht auf die Reihe. Und auf der anderen Seite sind da wiederum Dinge, nein, die will ich nicht tun. Die gefallen mir nicht und ich will sie auch nicht tun, in aller Ehrlichkeit. Zum Beispiel, ich will nicht aufbrausen oder ich will nicht unfreundlich sein. Ich will mich nicht aufregen, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt oder sowas. Oder wenn ein anderer das Lob für meine guten Taten bekommt. Oder wenn mich jemand übers Ohr haut. Oder wenn mich einer behandelt, als wäre ich weniger als Luft oder sowas. Nein, wenn solche Dinge passieren, dann will ich einfach schön, nett und gelassen bleiben und so souverän und freundlich. Und dann nehme ich es mir vor, in aller Ehrlichkeit, und es klappt nicht. Kennst du das? Da kannst du dich anstrengen, wie du willst, und es klappt eigentlich nicht. Ich kannte da mal so einen Typen, mit dem habe ich zusammengearbeitet. Wir waren in einem Team zusammen gewesen. Ich kann euch sagen, der ging mir sowas von auf die Nerven. Ursprünglich wollte er ein Jahr lang mit bei uns in dem Team mitarbeiten. Und ich muss euch sagen, ich habe das Ende dieses Jahres hier herbeigesehnt wie ein kleiner Bub Weihnachten. Und dann kam er so im November und sagte, weißt du was, Bernd, mir ist klar geworden, ich bleibe noch ein Jahr. Und ich dachte, oh Gott, mit was habe ich das verdient, ja? Und laut habe ich gesagt, ja, cool und so. Und natürlich wusste ich, also boah, als Christ sollst du deinen Nächsten lieben. Und mein Verhalten war kein Liebe, auch wenn er es vielleicht nicht gleich gemerkt hat und so. Und habe ich mich also mehr angestrengt, wiederum in aller Ehrlichkeit. Wisst ihr was? Diese Anstrengung, ihn zu lieben, es hat einfach nicht geholfen. Es ist nicht schön zuzugeben, ich bin schwach. Ich bin moralisch schwach. Ich habe gute Wünsche und Vorstellungen und so, aber ich schaffe es nicht. Fürs Verplatzen schaffe ich noch nicht einmal, meine eigenen guten Vorstellungen umzusetzen, geschweige denn Gottes gute Ideen. Das ist keine schöne Erkenntnis. Das ist nicht so schön, wenn ich entdecke, da steckt etwas in mir, das ich nicht besiegen kann. Da kann ich hingehen und kann mir selber was vorlügen und so. Ich kann mich selber täuschen, das ist alles klar, ja. Aber wenn ich ehrlich bin, nee, geht nicht. Sowas kann ich euch sagen, ist sehr ernüchternd. Warum? Es ist schlicht und einfach eine Bankrotterklärung. Diese Erkenntnis macht keinen Spaß. Das Gute, das ich eigentlich will, schaffe ich nicht. Und das Schlechte, das ich vermeiden will, schaffe ich auch nicht zu vermeiden. Ich kann euch vorstellen, ja, ich rede mit ziemlich vielen Leuten und so. Und ich verrate euch eins, es geht nicht nur mir so, es geht allen so. Das ist bei allen Menschen gleich. Und das Ernüchternde dabei ist, das muss uns gar nicht mehr erst beigebracht werden. Ich meine, wir haben zwei Söhne, jetzt sind sie schon beide erwachsen, eine sitzt hier gerade, ja. Als sie klein waren, ich kann es euch versprechen, wir haben ihnen nicht beigebracht, wie man lügt oder sowas. Wir haben einfach damit angefangen. Es war auch nicht der Kindergarten. Wir haben angefangen damit. Und wir merken alle früher oder später, jeder von uns hat ein moralisches Problem. Jeder von uns ist auf eine Weise moralisch schwach. Und die Bibel hat dafür ein Wort. Sünde. Zielverfehlung. Version Mensch 1.0 hat alles in den Sand gesetzt. Ursprünglich war es Gottes Ziel, dass wir eine erfüllte, innige, fröhliche Beziehung zu Gott haben sollen. Freude pur, Erfüllung pur, kein Leid, Schmerz, kein Schmerz, kein Versagen. Doch unsere Voreltern haben Gott den Rücken gekehrt, allesamt. Und sie haben sich entschlossen, Gott, wir wollen dich nicht. Wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Und sie haben den Ast abgesägt, auf dem sie saßen. Ergebnis: Tod, Versagen, Schuld. Doch das Tolle ist, dabei muss es nicht bleiben. Gott bietet uns allen einen Ausweg, ein Upgrade sozusagen, Homo sapiens 2.0. Unsere Schuld, die hat er bezahlt, ausgelöscht, beglichen, auf sich genommen, als wäre es seine eigene. Das Problem von Gerechtigkeit, das hat er gelöst. Und wie? Steht im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Er hat Christus, der ohne Sünde war, für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn die Gerechtigkeit, zu der Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Seht ihr, da ist ein Tausch passiert sozusagen. Hier bin ich auf der einen Seite mit all meinem Versagen, all meinem Danebentreten, mit all meiner moralischen Schwäche und so all meiner Sünde. Und hier ist Christus auf der anderen Seite. In ihm gar keine Sünde, gar kein Problem, kein Hauch von Versagen. Absolut gerecht. Und was tut Gott? Er nimmt nun meine Sünde und packt sie auf seine Schulter. Und seine Gerechtigkeit bei mir auf die Schulter. Das ist ein echter Tausch passiert sozusagen. Und all das, was nun vorher bei Christus war, ist bei mir und umgekehrt auch. Und in jedem wirklich, der seine Sünde vor Gott bekennt, der zu Gott kommt und zugibt, weißt du was, wenn ich deinen Maßstab an mich anlege, dann habe ich völlig versagt. Und nicht nur, dass ich lauter Dinge getan habe, die ich eigentlich nicht, von denen ich wusste, ich sollte es nicht tun. Sondern auch das Gute, das ich gewusst habe, was ich tun wollte, habe ich trotzdem nicht getan. Jedem, der so kommt zu Jesus und das bekennt, dem nimmt Gott seine Schuld ab und packt sie auf seine eigenen Schultern. Warum? Damit du frei ausgehen kannst. Ist kaum zu glauben, oder? Er trug die Konsequenz. Er ließ sich verurteilen. Er nahm die Strafe für deine und für deine und für meine Schuld auf sich und akzeptierte sie so, als sei es seine eigene. Obwohl es nicht seine eigene war. Er war sündlos. Er ließ das Urteil der Gerechtigkeit an sich selbst vollstrecken. Er ertrug dieses Abgeschnittensein von Gott, als hätte er Gott den Rücken gedreht. Und er starb am Kreuz. Und ich werde stattdessen freigesprochen. Seht ihr diesen Tausch? Das ist geradezu unglaublich. Und das Tolle ist, dieser Tausch gilt jedem Einzelnen, der diese Tatsache für sich in Anspruch nimmt. Jedem, der Gott glaubt. Das ist so genial. Und wir haben auch ein Wort in der Bibel, das das beschreibt. Wir nennen dieses Wort Gnade. Und damit jemand Gnade erfährt, dazu sind drei Dinge letzten Endes nötig. Ich muss erstens mal zugeben, es stimmt, ich bin schuldig. Zweitens, ich muss zugeben, so wie ich jetzt bin, hätte ich gar keine Chance. Und drittens, muss ich diese angebotene Gnade auch wirklich annehmen. Aller Stolz, der kann da mal bei draußen vorbleiben. Er hat Stolz keinen Platz. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie super ich das finde, dass Gott gnädig ist. Es ist in der Tat sogar so, Gottes Gnade ist riesig. Gottes Gnade ist unerschöpflich, ohne Grenzen. Und jeder, ohne Ausnahme, der seine Gnade in Anspruch nehmen will, bekommt Gnade als ein Geschenk. Jeder. Da wird es niemals passieren, dass du zu Gott kommst und sagst, also du hast Recht und ich habe Unrecht. Dein Urteil über mich ist gerecht. Und jetzt appelliere ich an deine Gnade. Begnadige mich. Es kann niemals passieren, dass jemand, der so kommt, Gott ihm die Tür ins Gesicht schlägt. Für dich habe ich keine Gnade, mein Freund. Nein, es ist seine feste Zusage, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Gottes Gnade gilt jedem, für dich heute Morgen hier in dem Saal wie auch für mich Die entscheidende Frage ist, was machen wir damit? Wisst ihr, Schuld verlangt Ausgleich. Und du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du lässt den Sohn Gottes die Strafe Gottes für die Schuld, für deine Schuld tragen, oder du trägst halt selbst. Diese zwei Möglichkeiten. Und die Auswirkung davon ist jeweils ewig. Der Apostel Paulus, der beschrieb es einmal so, Gottes Gnade ist so groß, sie überragt selbst die schlimmste Schuld. Vorhin, da haben wir im Römerbrief gelesen, da begann der Abschnitt, welchen Schluss sollen wir nun daraus ziehen? Sollen wir weiterhin sündigen, damit sich die Gnade in vollem Maß auswirkt? Wisst ihr, da steckt ein interessanter Gedanke dahinter. Da könnte jemand auf die Idee kommen und sagen, hey, Gottes Gnade ist ja sowas von cool, ich bin ganz begeistert davon und so. Oh, wie sehr wünsche ich mir, dass alle Menschen irgendwo mehr erkennen, wie Gott tatsächlich ist. Also, wie könnte ich, ganz besonders seine Gnade, wie könnte ich also Gottes Gnade noch mehr unterstreichen, wie kann ich das machen? Moment mal, wenn ich drüber nachdenke. Wo ist mehr Gnade erforderlich? Also wenn Gott einen Dreijährigen begnadigt, der sich so ein Stückchen Kinderschokolade irgendwo aus der Schublade fipst, ja, wohlbemerkt, ohne zu fragen und sie auch nicht mehr zurücklegt. Genau genommen ist es Stehlen. Wenn er den begnadigt oder wenn Gott einen Massenmörder begnadigt, der 200.000 Leute auf dem Gewissen hat und so, was erfordert größere Gnade? Und dann sagst du, na, wenn ich so drüber nachdenke, also je schlimmer also die Tat und in der Folge also desto größer die Schuld und dann also umso größer muss die Gnade sein. Natürlich. Wenn du dann sagst, aber ich will ja auch, dass Gottes Wesen so richtig hell strahlt, besonders seine Gnade und so, was kann ich also tun? Ah, ich weiß es, ich werde jetzt mal hingehen und drauf lossündigen, dass es nur noch richtig kracht. Stehle, morde, vergewaltige, betrüge, die ganze Palette rauf und runter und sowas. Und wenn Gott mir dann gnädig sein wird, oh, dazu ist größere Gnade notwendig. Na klar. Darauf reagiert Paulus und sagt, was für ein schrottiges Argument ist denn das? Das ist ja völliger Blödsinn, ja. Und um zu zeigen, dass solch eine Denkweise Blödsinn ist, erinnert er seine Leser an ihre Taufe. Ich lese nochmal vor. Sollen wir vielleicht weiter sündigen, damit die Gnade sich in vollem Maß auswirkt? Niemals. Wir sind doch, was die Sünde betrifft, gestorben. Wie könnten wir dann noch länger in der Sünde leben? Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Denn wenn sein Tod gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir es auch im Hinblick auf seine Auferstehung sein. Seht ihr, im Grunde genommen sagt Paulus, hey, kommt mal wieder runter, tretet mal einen Schritt zurück, hallo? Ihr seid gestorben, schon vergessen? Wie könnt ihr bitteschön dann noch länger in der Sünde leben wollen? Erinnert ihr euch überhaupt noch an eure Taufe? Habt ihr vergessen, was ihr damit ausgedrückt habt? Und dann erklärt er ihnen den Inhalt der Taufe. Er zeigt auf, die Taufe ist letzten Endes eine Identifikation mit Christus. Und zwar in drei verschiedenen Dingen. Eine Identifikation mit Christus in seinem Sterben am Kreuz, eine Identifikation mit Christus in seinem Begräbnis und eine Identifikation mit Christus in seiner Auferstehung. Tod, Begräbnis, Auferstehung. Jeder Glaubende, der sich nun entschlossen hat, Jesus nachzufolgen, der sich entschlossen hat, Gottes Gnade für sich positiv in Anspruch zu nehmen, der unterstreicht damit, jetzt bin ich mit Christus ein für alle Mal untrennbar verbunden. Aus Gottes Perspektive besteht da kein Unterschied mehr zwischen ihm und uns. Was Christus passiert, das wird auch so angerechnet, als sei es mir passiert. Und das Wort, was da steht, ist verein, verwachsen. Wisst ihr, verwachsen, das passiert bei uns dauernd. Wenn ich also ein Brötchen esse, dann kann ich ganz noch schnell das Brötchen morgens unterscheiden. Hier ist das Brötchen, hier bin ich. Und dann esse ich das Brötchen. Wenn mich jemand aufschneiden würde, ein Pathologe oder so, der würde auch noch einen Unterschied feststellen. Aber nach 3 Wochen? Nach 3 Wochen weiß ich nicht mehr, ist es ein Brötchen, ist es ein bisschen Salat oder ein Schnitzel oder Paprika? Es ist mit mir verwachsen, untrennbar sozusagen. Es ist ein Teil von mir geworden. Der Galaterbrief, den auch Paulus geschrieben hat, der gebraucht noch ein bisschen ein anderes Bild. Er sagt, wir haben Christus angezogen. Der Tüchheim TK 615, das ist ein gasdichter Schutzanzug der Firma DuPont, der vor mehreren hundert verschiedenen Chemikalien schützt. In diesen Schutzanzug, da können die Arbeiter hineinschlupfen und so mit toxischen und korrosiven Gasen oder Flüssigkeiten oder sowas und chemischen Feststoffen arbeiten und umgehen. Ohne diesen Anzug wäre ihre Arbeit tödlich. Aber warum überleben sie? Einfach deshalb, weil diese Hochleistungsschutzkleidung das aushält, was für sie selber tödlich wäre. Das ist der einzige Grund. Wenn wir in Christus sind, dann hält er das aus, was für mich tödlich gewesen wäre. Nur auf diese Weise können wir sozusagen quasi sterben und dennoch überleben. Und genau das ist die innere geistliche Wirklichkeit von jeder einzelnen Person, die Jesus Christus nachfolgt. Wir könnten das so formulieren, das ist die innere, die unsichtbare Taufe. Das ist diese Vereinigung. Und diese geistliche Tatsache hat Maxi vor einiger Zeit richtig festgemacht. Innerlich. Es ist genau diese Tatsache, die nun mit der christlichen Wassertaufe quasi sichtbar gemacht wird, sodass wir alle zugucken können. Paulus sagt hier, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr auch dann zusammen mit ihm auferweckt worden. Seht ihr, zunächst ist also die Taufe ein Begräbnis und dann eine Auferstehung. Zuerst wird der Täufling im Wasser begraben, nicht also in Erde, und dann wird er wieder aus dem Wasser rausgeholt. Warum? Warum wird er begraben? Na, weil er tot ist. Und warum wird er wieder rausgeholt? Weil er mit Christus verbunden ist. Christus ist ja nicht im Tod geblieben, oder? Er ist auferstanden. Seht ihr, hier wird die Reihenfolge ganz, ganz deutlich gemacht. Erst Tod, dann Begräbnis, dann Auferstehung. Nur jemand, der tot ist, der wird begraben. Wir brauchen gar nicht darüber zu diskutieren. Noch nicht mal hier in Franken ist es total schön, dass man jemand begräbt, damit er stirbt. Macht man nicht. Ist nicht sonderlich liebevoll. Nur jemand, der bereits gestorben ist, der kann auch begraben werden. Jemand, der mit Christus innerlich verbunden ist, in seinem Sterben, der kann sich nun auch taufen lassen. Das heißt ganz klar, wenn jemand von sich bekennt, das ist meine innere geistliche Wahrheit, ich glaube an Jesus, ich bin mit ihm gestorben, das ist meine Wirklichkeit, der kann sich taufen lassen. Weil er dann quasi tot ist und begraben werden kann im Wasser. Doch die Glaubensverbindung, die geht noch weiter. Christus ist ja nicht im Tod geblieben. Er ist auferstanden, er lebt, das Grab ist leer. Auch hier geht die Verbindung mit Christus noch weiter. Weil ihr mit ihm verbunden seid, habt ihr dann auch seid ihr auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Deswegen hole ich die Maxi dann wieder aus dem Wasser raus. Ich halte sie ja nicht 10 Minuten unter Wasser, oder? Aber nur, weil der Gottesdienst so lang wird. Derjenige, der getauft wird, drückt aus, ich bin mit Christus gestorben, begraben und ich bin mit Christus wieder auferweckt worden. Und jetzt kann ich ein neues Leben leben. Und das Tolle ist, wir haben es gerade bemerkt, das Ganze ist ein Geschenk. Ein Geschenk der Gnade. Deshalb ist die Taufe heute Morgen auch keine Erklärung. Von jetzt an will ich mich bessern. Nein, die Taufe ist ein öffentliches Freudenfest der Dankbarkeit wegen der Tatsache dieses neuen Lebens in Christus und es unterstreicht den Triumph Christus Triumph im Umgang mit Sünde und der Verlorenheit von Menschen. Ich schütte das. Ihr beiden, ihr sitzt da gerade rechts und links und rahmt die Maxi ein. Wenn ihr hofft, dass die Maxi von jetzt an ein besseres Leben lebt, netter und freundlicher ist, sie wird nicht geistlicher. Ich muss euch enttäuschen. Wenn sein Tod, sagt Paulus, gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, so werden wir es im Hinblick auf seine Auferstehung auch sein. Was wir verstehen müssen, ist, der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus leben, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht werden und wir nicht mehr länger der Sünde dienen. Das heißt, wir teilen seine Auferstehung und wissen, dass unser altes Wesen mitgekreuzigt ist. Das ist der Inhalt der Taufe. Diese geistliche Realität, die jeder erfahren hat, der Gott glaubt, diese geistliche Sache ist Gott so wichtig, dass er sie vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt in der Handlung der Wassertaufe deutlich machen möchte. Nun kann jemand sagen, aber hör mal, also wie ist denn das? Das ist doch nur ein Symbol. Symbole haben doch keine Bedeutung letzten Endes. Was zählt, ist die Realität. Wirklich? Ich war heute noch nicht unten, aber stellt euch vor, unten im Basement, da würde sich die Jugend entschließen, mal ein bisschen Dart zu spielen. Und sie hängen eine Zielscheibe auf und auf diese Zielscheibe kleben sie ein Foto von Angela Merkel. Und dann, zack, ein Pfeil mitten auf die Nase, eins ins rechte Auge, einer ins linke Auge und so weiter. Was meint ihr ja, wenn die Angie eines Tages sich entschließen würde, würde hier mal zum Gottesdienst auftauchen? Wir würden uns natürlich freuen, ja? Wie, egal wer es wäre, welcher Politiker kommen würde. Und wir würden einfach sagen, komm, wir führen dich mal hier durchs Haus. Und wir würden die durchs Haus führen. Was meint ihr, wie sie sich fühlen würde, wenn sie unten in den Jugendraum kommt und so und die Dartscheibe sieht? Ha, da kannst du gerne hingehen und sagen, also hör mal zu, ja, stell dich nicht so an. Hat dir ja nicht wehgetan, war nur ein Stück Papier und so. Sei mal nicht froh, dass ich dir nicht so ein Ding auf die Nase gepflanzt habe. Blödsinn, oder? Auch symbolhafte Handlungen, sind eine machtvolle Kommunikation. Vergesst es niemals. Die christliche Wassertaufe ist Gottes Weise, wie er sich unsere offizielle, formelle Antwort aufgrund eines gereinigten Gewissens vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt vorstellt. Und vielleicht hat er diese Handlung ja gewählt, weil sie in einzigartiger Weise das veranschaulicht und deutlich macht, was da tatsächlich passiert ist. Dieser Teufel ist mit Christus in seinem Tod vereinigt und so kann er auch mit Christus begraben werden. Doch hier bleibt es nicht stehen. Er ist auch Christus wieder auferstanden und so holen wir ihn auf Wasser wieder raus. Auch er lebt nun dieses neue Leben. Gott hat den Sieg. Die christliche Wassertaufe ist ein mächtiges Bekenntnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Gott ist Sieger. Alle gottfeindlichen Mächte haben keinen Anspruch mehr. Alle gottfeindlichen Mächte haben keinen Anspruch mehr bei dem, der glaubt und bei dem, der getauft ist. Wenn jemand hier sagt, ich gehöre Jesus, ich bin mit ihm verbunden in alle Ewigkeit. Natürlich können wir nicht in das Herz hier reinschauen. Deshalb wird sie gleich ein bisschen aus ihrem Leben erzählen. Warum sie glaubt, wie sie zum Glauben gekommen ist oder wie auch immer. Und dann werde ich sie nachher fragen, ganz offiziell, glaubst du an Jesus Christus zur Rettung von deinen Sünden? Und willst du dann als deinem Herrn und Heiler nachfolgen? Und wenn sie dann positiv antwortet, dann taufe ich sie auf das Bekenntnis ihres Glaubens hin, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.